Okay. Mhm. Alles klar, ich checke einmal gerade, ob das hier alles so läuft, wie es soll. Das tut's. Scheint alles.
Das muss 1, 2, 3.
In Ordnung zu sein. Okay. Mhm. Wir können starten. Jaska, vielleicht kannst du uns, wenn wir über das Thema Freunde sprechen und Freundeskreis sprechen, einmal ganz kurz erzählen, wie du überhaupt Heino Jäger kennengelernt hast, wie es dazu kommt. Wann bist du ihm das erste Mal begegnet?
1964 in Schleswig. Heino war da Scherbenzeichner bei den Vorgeschichtlern in der Heiterbu-Forschung. Also vorgeschichtliche Artefakte zeichnete er da. Und ich sah immer einen Mann durchs Schloss schleichen, das Museum war ja im Schloss, und der trug einen Mantel, da war unten, stand da Haus. Und das war ein Mantel aus einer Wehrmachtsdecke oder Krankenhausdecke. Und dieser Mantel, den fand ich faszinierend, so ein geschneiderter und so. Und ich fragte die Leute immer so, ja, wer ist das eigentlich? Und dann machten sie so eine Bewegung, als hätten die alle Tassen im Schrank. Und aber er ging mit uns zum Essen. Und dann saßen wir beim Essen und dann hob er ein Salatblatt seines Salattellers und sagte in diesen Salatteller hinein, kommen Sie ja mal raus. Und die anderen völlig entgeistert. Und dann habe ich gedacht, das ist der Mann, den muss ich kennenlernen.
Den du besucht hast.
Und dann habe ich ihn angesprochen und wir sind dann immer abends zusammen, wirklich so im peripatetischen Schlendergang philosophierend vom Schloss zum Bahnhof gegangen und haben uns dann ein Abendblatt gekauft, ist aber nicht gelesen, da gleich weggeschmissen. Es war nur, also wie die Gastarbeiter abends zum Bahnhof gehen und den Zügen hinterher gucken, haben wir auch schon einen Zug nach Kopenhagen und dann nach Hamburg hinterher geguckt. Und ja, da habe ich ihn kennengelernt und es wurden dann ganz intensive Gespräche. Und dann habe ich ihn da aber verloren.
Mhm. Weil du da weggegangen bist aus der Stadt?
Nein, ich war damals Ausgräber, hatte so eine Grabung auf Sylt und war länger weg und kam wieder und da war er nicht mehr da. Und dann wurde mir gesagt, ich sage, wo ist Jäger? Und da wurde mir gesagt, ja, der ist verrückt geworden, der ist in der Irrenanstalt.
Ach, das war seine erste Selbsteinweisung?
Ja, ah, ja. In Kiel. Mhm. Und dann hatte ich ihn verloren. Und dann, Schnitt, ist die das, die ich anrufe, da musst du rangehen.
Nee, ich habe ihn gerade weggedrückt.
Und war ich befreundet mit einem der Archäologen. Wir hatten auch manche Grabung zusammen und das war mal sehr schön. Und der wurde Direktor des Museums in Harburg, dem Helmsmuseum, und fragte mich, ob ich nicht zu ihm komme. Das wäre so schwierig da mit den Leuten und alles. Und dann habe ich das gemacht und bin da hingegangen. Und als ich in Harburg war, wurde ich den Mitarbeitern ja vorgestellt, wurde das ganze Haus durchgegangen mit allen und wir waren im Keller. Und dann sagte dieser Freund, ja, den Herrn musst du ja kennen, das ist Herr Jäger. Und da war er im Helmsmuseum.
Ungefähr ein Jahr später, oder wie lange war das später?
Das war 67, drei Jahre waren da bestimmt zwischen.
Also so lange hattet ihr euch nicht gesehen, ihr habt euch auch nicht verabschiedet sozusagen, sondern er war einfach verschollen.
Ich wusste, dass er in Kiel war. Auch in der Psychiatrie da. Und ich hatte da auch angerufen, aber die sagten, nein, da geben wir keine Auskunft, sind Sie Angehörige.
Ach so.
Mhm. Also,
eigentlich verloren.
Ja, er war mir verloren gegangen. Mhm. Ja, sehr zu meinem Bedauern. Dann, dass er ein toller Mann war. Und es war auch ganz harmonisch immer. Wir haben uns immer gefreut, wenn wir Wir sahen, er wohnte zuerst im Prinzenpalais, einem heruntergekommenen Hotel, in dem die Bundeswehroffiziere der Garnison ihre Trennungsentschädigung versoffen. Und das wurde ihm aber zu teuer. Und dann zog er in das dortige Damenstift, Kloster, evangelische Kloster, die vermieteten. Hat er ein Zimmer, das hielt aber auch nicht aus, weil er einen Nachbar hatte, der, wenn die Dunkelheit anbrach, in dem Zimmer herumschlurfte und immer nur sagte, ist das furchtbar, ist das furchtbar, ist das furchtbar. Und dann gingen wir immer in eine Kneipe zu Lollfußtreppe, da war so das Schrumpelvolk von Schleswig, da fühlten wir uns einigermaßen wohl, aber es war eigentlich schwierig. Ja, und nun in Harburg traf ich ihn dann.
Ja, wieder getroffen. Und du warst ja nicht sein einziger Freund. Es gab ja schon einen Freundeskreis, den er auch schon bevor er nach Schleswig gegangen ist, in Hamburg hatte.
Ja, das wusste ich schon in Schleswig, von denen erzählte er. Und das ist eben der eigentliche Urfreundeskreis, der ist entstanden in der Kunsthochschule, in der Malau-Klasse. Und da gehörten mehrere dazu, aber der ganz feste Kern, das war waren eben Knispel, Alexander Knispel, Michael Mau und Heino Jäger und Witek. Das waren eigentlich so der feste Kern. Und
die waren alle auch in der Klasse.
Die waren alle in der Klasse.
Und auch alle zeitgleich in der Klasse?
Ja, das waren alles Mitschüler. Ne? Mhm. Und die Situation war die, dass Malau ja alle sehr gegängelt hat und sehr, sehr beeinflusst hat. Bei Horst Janssen merkt man das natürlich ganz besonders. Und Mao hat sich dagegen gewehrt. Er malte plötzlich so eine Art nicht fotorealistisch, aber fast fotorealistisches Bild. Und da rastete Malau aus. Und es gab einen Riesenkrach zwischen ihm und Malau. Und es war eigentlich war für Malau Mao das Wunderkind. Den hatte er schon als Schüler gefördert.
Und das war ja auch wahr.
Ja. Und dann war Mao völlig geknickt und ging in den Botanischen Garten und da begegnete er Jäger. Und er erzählte ihm das alles, weil Jäger von Malau völlig in Ruhe gelassen wurde. Der saß für sich und arbeitete und Malau guckte ihm manchmal nur so über die Schulter. Und der war außen vor und hoch verehrt offensichtlich von Malau. Und er traf nun, die beiden trafen sich im Botanischen Garten, im Botanischen Garten. Und da wurde dieser Zwischenfall wurde plötzlich zur Rebellion, an der sich Jäger nicht beteiligen musste, aber es gehörte Knispel dazu und sie rebellierten gegen Malau. Und das schweißte diesen Kreis zusammen, fest.
Es waren quasi die neuen Realisten.
Die neuen Realisten.
Die neuen Realisten, die Realistengruppe.
Vor allen Dingen, weil das sich ja, das entwickelte sich so. Und das geht ja durch diese ganze Geschichte dieses Freundeskreises, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Man hatte sowieso genug zu tun, in dieser ja sehr publiken BRD der damaligen Zeit zu überleben. Die ist ja immer noch publik, aber es ist ja auch immer noch eine Frage, wie überlebt man diesen Scheiß? Und darum ging es, jetzt Techniken zu entwickeln, in diesem Freundeskreis, wie kommt man gegen diese Bademeister und Jugendherbergsvater und Hausmeisterkultur an?
Kannst du die mal charakterisieren, so die unterschiedlichen Mitglieder der Truppe? Die waren ja doch auch sehr verschieden.
Ja.
Kannst du das so ein bisschen pointieren? So auf
ja, also Knispel kam wohl aus einer großbürgerlichen Familie und war immer sehr elegant und englische Anzüge, Seidenhemden und legte sehr auf Stil Wert und war ein großartiger Briefeschreiber und war ja auch aus der Malerklasse, zeichnete aber nicht, malte nicht, sondern fotografierte und zeichnete und malte nur für die Freunde.
Aber wie hat Marlow das denn als Grafik und
Zeichnung? Da musste er, ja, ne, da gab es, aber es ist nichts von ihm erhalten. Doch Briefe, illustrierte Briefe sind von ihm
erhalten. Er hat die trotzdem als Schüler angenommen, obwohl er kein Zeichner, kein ausgewiesener Zeichner
war. Er hat es ja gemacht in der Klasse.
Okay. Ne?
Also die Arbeiten hat er abgeliefert, aber er hat keine Ausstellung gemacht und nichts. Mhm. Ne? Und es war aber alles, wenn er, die Seidenhemden waren hinten aufgerissen oder die Anzüge kaputt und so. Das ist, aber er war sehr auf Stil bedacht. Auch in der Einrichtung musste das alles stimmen. Und auch immer alles gleich. Und war der Mentor im Grunde. Die ganze Philosophie ist eigentlich durch Knispel entstanden. Dann Michael Mau war das Wunderkind. Vater war Architekt. Und hat es wohl schwierig in der Jugend gehabt, aber er war eigentlich eine anstrengende Freundschaft, eine schwierige Freundschaft war das für alle, weil er sehr auf sich bezogen war und es war, ich kann es am besten so charakterisieren, Jäger und ich gingen manchmal zu ihm hin, er wohnte immer so in Villenvierteln, dann aber im Souterrain und da saß er so in so einer Villa unten im Souterrain und malte an der Staffelei, was Jäger unmöglich fand. Ne? Das, also spielt zum Maler. Ne? Und wir standen, ich stand dahinter und grunzte immer, was man so macht, wenn jemand, was sagt man jetzt zu so einem Bild, was da entsteht. Ne? Und Jäger sagte aber, dass Maus durchaus verstand, loben, loben, loben. Und dann rastete natürlich Mau aus. Es war also immer so, dass Mau war schwierig, genial und vor allen Dingen auch ein Multitalent. Er hat zum Beispiel afrikanische Musik nachgemacht, vokal jetzt nur. Und das haben sie dem Völkermuseum, weil Jäger und Knispel auch im Völkermuseum zeichneten, haben sie da ins Archiv reingeschmuggelt und denen vorgespielt. Und die haben auch sofort da gesagt, ja, das ist Westafrika, das war Mau. Ne? Und außerordentlich musikalisch, also ich glaube wirklich, er hatte das absolute Gehör. Ich weiß, wir waren mal da gab es so ein Innenlokal in Hamburg, das gehörte einem Freund von uns, Lüders, das hieß das Hofrestaurant. Und die ganzen großen Fuzzis da, einer hieß, glaube ich, Müller-Westernhagen oder so. Und diese ganzen Leute, die gingen dann nach ihrem Konzert dahin. Mit Entourage kamen sie so reingewöhnt. Und Lüders machte schlechtes Essen für sehr viel Geld. Aber da musste man hin. Und es stand ein riesen Bechstein da. Und dann sagte Lüders immer, geh jetzt mal ans Klavier. Und dann spielte er da. Mhm. Und ich weiß, bei diesem Müller-Westernhagen, heißt er, ne? Mhm. Der saß dann und die ganzen Weiber, die da rum waren, die gingen jetzt zu diesem Flügel und standen um Mau herum. Mhm. Und der spielte da grandios.
Aber Mau konnte der wirklich spielen? Oder war das erfundener Kram? Oder konnte richtig Klavier spielen?
Fantastisch. Du brauchtest dem nur eine Melodie, dann ging das los. Und dann machte er.
Er war Musiker eigentlich auch.
Ja, auch. Mhm. Also genial. Mhm. Ne? Und dann hat er diese, der war dann so wütend, dass er weggegangen ist. Ne? Und, aber die Leute sind, seine Leute sind geblieben.
Und hat Mau auch gesungen?
Ja.
Also eigene Texte oder irgendwas?
Nö, das nicht. Aber alles, was, wenn er. Ich habe eine Aufnahme von ihm bei Iris auf dem Balkon. Da hat er einen Balkonstuhl genommen und hat da ein Reggae gespielt und gesungen. Das war unglaublich. Ne?
Also total.
Du konntest sagen, mach mal das. Ne?
Multitalent in allen Bereichen.
Er konnte alles nachmachen, auch Gespräche. Er machte ja auch immer so Telefonanrufe anonym, wie er es gemacht hat. Aber jetzt live eben beispielsweise Heiligabend bei Leuten anzurufen und sagen, ja, guten Abend, ich bin hier in der Telefonzelle, Sozialamt hat gesagt, ich darf bei Ihnen Weihnachten feiern, ich komme jetzt. Ne?
Ja, das klingt nach Studio Braun.
Ja.
Ja. Damals schon.
Ja.
Ne?
Ja.
Ne? Oder ein Tapir hätte er dass sie, das hat er im Völkerkundemuseum, er hat ein ausgestopftes Tab, wie auch die ihn haben wollten. Und hat dann aber eine andere Telefon, eine aus dem Telefonbuch, die er gar nicht kannte, eine Telefonnummer angegeben, da sollten sie dann anrufen, ja, wann sie kommen wollen.
Um das Tapir.
Und dann hat er wieder im Völkerkundemuseum angerufen, ja, ich rufe wegen des Tapirs an. Dann haben die gesagt, ja, die wissen doch gar nichts davon. Ach ja, das ist, ja, das war mein Bruder, der will das nicht. Und so.
Okay.
Und eine riesen Verwirrgeschichte daraus, ja, gemacht.
Und der Wittek?
Ja,
was war Wittek, das für einer?
Wittek war ein ganz schlichter Johann. Wohnten ganz eigentlich so unterm Dach mit einer Mutter, die ihn wohl heiß und innig liebte, und war so ein ganz lieber, betulicher, war gar nicht intellektuell, aber sehr begabt, schrieb uns immer kleine, nicht uns, sondern ein Jäger und nicht mir, schrieb so kleine Erbauungsgeschichten, ein paar habe ich davon noch, und war immer sehr erpicht an den Exkursionen teilzunehmen, mitzukommen. Das war insofern schwierig, weil er es eigentlich nicht verstand. Der war in sich so ruhend und so zufrieden, dass der also gar nicht dieses Fluchtgefühl gar nicht hatte, was wir nun so extrem hatten. Und aber es musste dann doch übel ihm gegangen, also er hatte da wahrscheinlich keine Lust mehr. Jedenfalls eines Tages sagte er zu uns, ich gehe jetzt nach See. Und seitdem haben wir nie wieder gesehen.
Ja, da ist er verschollen.
Ist verschollen.
Auf dem Meer verschollen.
Ja.
Aber das muss, um noch ganz nah zu fragen, wann, und tauchte der wieder auf?
Nie. Ich weiß, wir wissen nichts.
Ihr wisst, ihr, also er ist wirklich verschwunden und verschwunden. Nie wieder aufgetaucht.
Nie wieder auf. Vielleicht ein Seemannsgrab oder
wirklich?
Irgendwo geblieben oder was weiß ich.
Also die nie Spur wird quasi auf.
Abgerissen.
Man weiß nichts.
Nichts.
Ist ja absolut, absolut wahnsinnig.
Ja.
Habt ihr da mal nachgeforscht, richtig später,
ja,
nochmal?
Die Mutter war dann gar nicht mal da, wahrscheinlich war sie ja auch schon älter, war vielleicht gestorben. Also,
wie alt war er da, als er verschwand?
Also in unserem Alter, wir waren ja alle fast gleich alt, also immer so 3 Jahre Unterschied. Auch wie Jäger, also, da wäre jetzt so 83, würde ich mal sagen. So, ne?
Verrückt, weiß nicht, wie bei Rimbaud. Also, also Rimbaud verschwand ja auch irgendwie mit 19, hat er sein Lebenswerk geschrieben gehabt. Und dann ist er zur See gefahren und ist dann in Afrika irgendwo Sklavenhändler geworden oder so.
Ja, vielleicht ist er das, ja.
Verrückt, verrückt. Ja. Die Spuren, also das finde ich eigentlich, die sind die interessantesten Geschichten von Leuten, die, wo man denkt, da ist was, da kommt was, und dann verschwindet so jemand und es gibt keine Spur mehr. Das ist was ziemlich magisch.
Das war ja unser Thema auch. Ja. Ne? Menschen überhaupt. Dass man plötzlich mit Bildern, über Bilder und über Filme, Filmschnipsel oder so irgendwelche Sachen, oder Nachlässe, wir sammelten ja auch Nachlässe. Menschen, ja, die waren ja mal da. Ne? Und wir sind ja viel über Friedhöfe gegangen. Friedhöfe spielten ja eine große Rolle. Und da, unter diesen noch gepflegten Gräber, diese Massen von Knochenschutt, der da unten liegt.
Sich das vorzustellen.
Das waren doch, die hatten ein Leben, jeder Einzelne. Und deswegen, wenn du darüber nachdenkst, dann kannst du verrückt werden.
Genau. Ne? Deswegen gucke ich mir diese Bilder, die du gerade gesagt hast, auch so gerne an, weil das sind ja alles Menschen, diese alten Leute.
Darum ging es.
Was ist wohl aus denen geworden? Ja. Und so, du siehst nur so einen ganz kurzen Ausschnitt.
Darum ging es. Und nun, das war nun wirklich ein Wunder. Für mich jedenfalls. Zeitgleich, zum gleichen Zeitpunkt, hatte der Schriftsteller Kempowski und und dann hatte ich ihn Gottlob nachher kennengelernt. Und das war also nach Jäger so eine der größten Begegnungen, die ich hatte, weil er dieses Thema hatte.
Ja.
Ne? Und ich habe ein Interview mit ihm, wo er sagt, zwei Dinge sagt. Der ja Nachlässe, Tagebücher vor allem sammelte in der ganzen Bundesrepublik und dann das berühmte Echolot gemacht hatte, wo er ein Band ist eine Woche.
Ja.
Ja.
Genial, in der Zusammenstellung auch. Ne? Er sagt, wo er eben sagt, ja, das sind Menschen gewesen. Man liest im Geschichtsbuch, der Zweite Weltkrieg dauerte von so und so bis so und so und das und das. Ja, und die Menschen. Und dann hast du so ein Tagebuch. Und da schreibt er so jeden Tag drin, was er so im Krieg erlebt hat.
Und da in die, wirklich in die Details zu gehen und in die,
ja,
wirklich den Einzelschicksalen auch, ja, so auf die Spur zu kommen. Das war ja was, was ihr immer wieder verfolgt habt, ja, auch über die Sammlung von diesen Nachlässen,
ja,
die ihr gehortet habt, richtig?
Ja, ja.
Und, aber insgesamt sind es ja auf der einen Seite die Nachlässe und die Einzelschicksale. Es sind aber auch, ja, Orte, die ihr gesucht und besucht habt. Es geht ja ganz viel in dem Freundeskreis darum, bestimmten, ja, du nennst es immer Stimmungen nachzuspüren.
Also das eine war bestimmte allgemein. Es geht in den Briefen immer um Stimmung.
Eine Stimmung oder eine Stimmung zu ergründen, die ja aber eigentlich in der Vergangenheit liegt. Also es ist ja so ein bisschen eine Rückgewandtheit auch, die dabei eine Rolle spielt. Und ihr versucht oder bedient euch dazu oder habt euch ja ganz unterschiedlicher Medien bedient. So was, ja, vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen. Was kommt da alles zusammen? Weil um diese Philosophie richtig leben zu können, da habt ihr euch das ja nicht einfach gemacht. Ihr habt einfach diese Nachlässe gesammelt, aber ja noch viel, viel mehr unternommen, um wirklich einzusteigen und euch wirklich vertieft in Situationen reinzubegeben.
Ja, da muss man eben einfach sehen, die Gesellschaft, in der wir lebten, die wir tief verachteten. Für uns war so die beginnenden, oder die schon die in den 50er Jahren beginnend, so die Asozialisierung der bundesrepublikanischen Gesellschaft. Und zwar diese Entwicklung vom Bürger, was ja eigentlich ein stolzer Begriff ist, zum Verbraucher. Ich weiß, ich bin mit Jäger aus Lüneburg rausgefahren und wir fuhren an so vorbei, ich hatte es gar nicht gesehen, und da war so ein Markt und da stand Verbrauchermarkt.
Sehr guter Begriff übrigens.
Und daraufhin drehte Jäger durch. So weit sind wir schon, so nicht, also ich kann nicht mehr. Das war also etwa außer sich, Verbrauchermarkt. Und die 68er hatten dann nachher den Begriff Kulturverbraucher. Und dieser Verbraucher, diese Verbrauchergesellschaft, also diese individuelle Egozentrik, dieses nur sich und dann dieses Auseinanderdriften der Gesellschaft auch so in Arm und Reich so beinahe, ne? Also dieses sogenannte, dann richten wir uns darüber auf, über den Begriff soziale Marktwirtschaft. Das ist ein Kontradiktion Adjekt. Marktwirtschaft kann nie sozial sein. Man Markt regelt den Preis und das alles. Ne? Und dieses alles und dann die Erfahrung, die man in diesem muffigen Land gemacht hat. Das haben wir ja im Film festgehalten. Diese muffigen Leute, keiner lacht. Und ich brachte aus Brasilien fröhliche Leute, arme fröhliche Leute mit auf Film festgehalten. Das wurde sich angeguckt. Oder selbst aus den USA verrückte Leute, die da einfach in Baltimore oder im Hafen Musik machten. Mhm. Oder so. Das brachte ich mit. Ne? Und sie selber wussten es ja auch durch die Reisen, die sie damals gemacht hatten. Und bei Mao entwickelte es sich zu einer wirklich manischen Angst vor Leuten, ne? vor Menschen, dass sie einen, alle was wie damals schon, ne? dass sie einen anranzen, also diese Bademeister-Atmosphäre in Deutschland. Und das ist der Urgrund dieser Ängste vor dieser Gesellschaft. Köhler hatte das mal richtig gesagt, da hatte Fichte Köhler gefragt, das hat er auch, glaube ich, in der Palette, ist es, glaube ich, drin. Du, es gibt ja nur eine Partei, die heißt die NPD und hast du davor Angst? Nee, sagt er, ist Köhler, die Deutschen sind immer Nazis. Mm. Ne? Mm. Ne? Ja. Nicht von der Ideologie her, aber ihr geflügeltes Wort, das haben wir auch immer benutzt, ihr geflügeltes Wort, wenn schon, denn schon. Ne? Mm. Und wenn schon, denn schon ist immer. Mm. Ne? Und da gibt es keine Zwischentöne. Und diese Angst und diese Furcht. Und da stellt sich dann die Frage, wie kann man heil durch diese Gesellschaft kommen?
Ich muss aber mal eine Frage reinstellen. Und das ist ein Grundsatzproblem, das ihr in eurer Gruppe genauso gehabt habt, wie wir später als Nachkommende. Nämlich der Widerspruch zwischen der Verachtung der Gesellschaft und der Empathie, die man zugleich für sie hat. Wenn du sagst zum Beispiel, Kempowski sammelt diese ganzen Lebensläufe und Nachlässe und man guckt sich hier die Fotos von irgendwelchen Omas an und denkt, ja, was hat die wohl für ein Leben gehabt und so, dann hat man dabei ein empathisches Blicken auf diese ganzen Einzelschicksale und dass Kempowski diese Nachlässe gesammelt hat, spricht auch für ein riesiges Herz, das er gehabt hat, ja, an diese Einzelschicksale zu denken. Das ist das eine. Auf der anderen Seite guckt man auf diese Gesellschaft und hat ein tiefes Grundmisstrauen, eine Grundangst und eine Grundverachtung für das, was du eine Hausmeistermentalität nennst, die ich genauso festgestellt habe als 18-jähriger Punk, wenn sie mir über einen Gartenzaun zugeschrien haben, dich haben sie bei Hitler vergessen zu vergasen, solche ja. Sachen. Das habe ich mir auch noch anhören müssen. Das ist doch ein Grundwiderspruch, den wir und ihr aber auch so erlebt haben müsst. Auf der einen Seite blickt man empathisch auf die Einzelschicksale, auf der anderen Seite verachtet man das Ganze. Ist das nicht merkwürdig, dieser Widerspruch?
Das ist merkwürdig, aber wenn du Nachlässe sammelst, dann kannst du genau differenzieren. Es gibt Nachlässe, da kannst du kotzen. Ich habe so einen Briefnachlass hatten wir von einem, da war nachher Schriftsteller, sogar ziemlich bekannt. Der war so ein Wunderkind im Dritten Reich. Er war aber in Wirklichkeit, waren die ja gar nichts. Das waren ja keine Nazis, die waren gar nichts. Die waren immer das, was die Zeit gerade ist.
Ja.
Und da schreibt er also an seine Eltern, ja, er müsste dann nun ausziehen, 1933, er müsste ausziehen aus der Wohnung, denn die Frau hätte jüdischen Verkehr. Ich kann dem Mann aber nur, dass er Israelreisen machte, für Studienreisen deutscher Akademiker. Ne? Die haben, und das... Da kommt ein ganz wesentlicher Punkt. Wir leben, also die sogenannte Mitte, wie die sie auch jetzt so hofieren, also die Kleinbürger. Die Kleinbürger haben keine Geschichte. Sie sind normendiktiert, immer modern, ein bisschen hinterher, immer modern und immer gehetzt, mit der Zeit gehen zu müssen. Die sind immer gleich. Und die sind, und wenn du die Nachlässe studierst, da merkst du plötzlich, es gibt auch andere.
Mhm. Ne? Das heißt,
von denen reden wir doch eigentlich.
Von denen reden wir und die suchen wir. Es gibt Nachlässe, die sind zum Kotzen, weil es eben so diese sogenannte Mitte ist, ne, die jetzt auch ja so hofiert wird. Und die wird immer hofiert, jedes System braucht die Mitte. Die ist fragil, weil die plötzlich ganz abdriften kann und Ideologien zum Opfer fallen kann. Die ist völlig fragil, aber weil sie eben immer, immer opportunistisch ist, ist sie so gefährlich und so beängstigend. Mhm. Die scheißen dich ja auch an. Ne?
Klar, und sie haben
und
große Macht,
melden dich, ne? Große Masse melden sind. Dich. Ne? Also in dem Moment, wo ein System Geheimdienste braucht, um sich erhalten zu können, kannst du nicht vergessen.
Das ist ja auch die Doppelmoral, die dabei eine entscheidende Rolle spielt, die da omnipräsent ist dann eigentlich in der Situation.
Und aber dennoch gibt es, ganz kurz, um das nochmal einmal abzubinden, es gibt in der Mitte und überall in dieser Gesellschaft immer einzelne Gestalten, für die es sich lohnt, empathisch zu bleiben.
Darum sitzen wir hier
genau.
drei zusammen.
Genau. Das wollte ich einmal festgestellt haben, denn das kann, also dass wir nur Scheißleute haben, die wir haben, das kann nicht sein.
Aber wie winzig klein ist der,
ja.
ist der, mit dem du ganz offen reden würdest, und dem du, was du ja in einer größeren Gesellschaft nicht kannst, freimütig irgendwas sagst, so dahin sagst, ne? Sag dann doch mal irgendwie ein Afrikaner, nenn ihn mal, wie man ihn früher genannt hat oder so, ne? Das warst du ja alles gar nicht. Unter Freunden ist das alles möglich, da braucht man sich keine Fesseln anzulegen. Ich hab mal ich kann es selber an einem Beispiel, der Jäger hat viele Beispiele. Ich hab mal bin mit Zigeunern gereist, also richtig mit ihnen gereist, weil ich dieses Volk liebe, weil dieses Volk es geschafft hat, seit dem 15. Jahrhundert in dieser Gesellschaft, die immer gleich war, zu überleben.
Mhm.
Ne? Und zu überleben, das ist schon ein Verdienst ohnegleichen. Ne? Mit denen bin ich gereist und ich habe diese Gespräche, die ich geführt habe, oder die Erlebnisse, das habe ich alles aufgeschrieben und habe es dem Verlag gegeben und haben gesagt, ja, schön, wunderbar, können wir aber nicht machen. Mhm. Das ist ja rassistisch.
Wieso ist das rassistisch?
Ja, weil ich sie geschildert habe, wie sie sind. Und das, ich habe einen Zigeuner einen Clown gelernt. Ich kann dir mit, wir können jetzt losziehen und können in den nächsten Supermarkt gehen und wir holen uns das alles, was wir haben wollen. Wir brauchen bloß ein paar Kinder. Das hat, ne, weil ich doch nicht mit dieser, die gehen doch an, ersten Mal gehen sie immer an, sie gehen immer von ihrem Denken aus. Mhm. Dieses Abartige. Mhm. Ne? Und unterstellen es natürlich auch dem Gegenüber.
Ja, das, mhm. Was richtig und falsch ist, wird irgendwie gesetzt in einer ganz eigenen Norm. Und man, du sprichst davon, wie man sich davon im Prinzip lösen und befreien kann. Oder wie man da versucht, sich es. Da
wie
daraus
geht es
zu befreien. Ja. Und oder was sich daraus ja entwickelt hat, ist dann ja eine Sehnsucht eigentlich für eine andere Zeit. Also so ein bisschen, du hast das geschildert, die Angst, die da ist, oder in der damaligen Gegenwart da war, die Verachtung auch gegenüber der Gesellschaft, die ihr gehegt habt. Und dann gleichzeitig habt ihr dann ja aber ein riesiges Interesse und eine große Begeisterung entwickelt für die Vergangenheit.
Ja.
Um welchen Zeitraum ging es da eigentlich genau?
Ja, von Anfang. Also
ihr habt euch ja nicht fürs Mittelalter jetzt interessiert. So, das war ja, da war ja nicht so der Fokus drauf, sondern es war ja schon, ging ja schon.
Ja, das spielt ja jetzt
ums 19.
Ja,
18.
Es Jahrhundert. Spielt natürlich. Wir hatten, was hat einen Menschen geprägt? Was hat uns geprägt? Und da hatten wir das eingeteilt in die präuterine Phase. Das ist also die Phase vor der Zeugung. Die haben wir aber ja, die Gene beispielsweise, das wusste man damals nicht. Wir bedachten ebenso die Erinnerung, ich habe ja meine Großmutter noch gekannt. Meine Großmutter ist 1873 geboren. Mhm. Ne? Und wir haben ja Wurzeln durch Erzähltes, Erahntes und darum wohne ich ja hier mit diesen ganzen Leichen, ne, die an der Wand hängen. Das ist meine präuterine Phase, die Kindheit, die Kleinkindheit, da gibt es ganz massive Prägungen bei mir zum Beispiel und das ist die Kriegszeit, der Ende des Krieges.
Mhm. Ihr seid ja mitten
in die Jugend, Koma geboren. Und die eigentlich. Jugend, und das sind wir. Mhm. Und das ist auch Geschichte. Und wenn man mit seinen Toten lebt, dann lebt man mit der Geschichte. Denn alle die hatten eine Rolle gespielt. Mhm. Mein einfacher Pinchovius Förster, der war im Krieg 70, 71 und sein Vater war 1813. Also das ist Geschichte. Ich bin Geschichte. Und wir alle sind, und das, dessen waren wir uns besucht, ganz massiv bei Knispel. Mhm. Und auch bei Jäger. Und Jäger war historisch insofern gebildet, da muss ich euch was zeigen. Das habe ich, glaube ich, auch zu haben. Das ist,
Ich mache mal ganz kurz ein Foto von dem Bild da vorne von Kube. Das brauche ich nämlich.
Ach ja, machen wir ein paar solche. Ja, wir müssen, aber ich glaube, du kannst das zusammenschneiden so ein bisschen. Mhm.
Ja, ich werde das dann versuchen, noch so ein bisschen zu sortieren am Ende und dann schicke ich euch das einfach zum dann gucken wir, wie das gut passt.
Weil es so schwierig ist, es ist ja auch schwierig,
genau,
wie das verzahnt, ne?
Ja.
Und wie das sich entwickelt. Ne?
Mhm. Ich darf kurz ein Foto machen von dir.
Ja, natürlich. Ja.
Erzähl ruhig weiter.
Ja.
Er hatte... er war ja historisch sehr interessiert. Das ist eine Weltgeschichte. Und das ist eine Geschichte, das ist das erste Geschichtsbuch in Schleswig-Holstein, noch unter englischer Lizenz. Mhm. Kann ich jedem Historiker empfehlen, weil es nicht nur Ereignisse schildert, sondern es ist die Weltgeschichte in Dokumenten, nicht in Dokumenten, in Augenzeugenberichten. Mhm. Und das kannte er auswendig.
Also eine ganz andere Form der Geschichtserzählung,
ja,
eigentlich,
ein ganz anderes Narrativ. Ne? Mhm. Englische. Bei uns ist ja Geschichte immer ideologisch. Geschichte ist immer, in Deutschland legitimieren sich Parteien, Verbände, alles legitimiert sich historisch. Und seit dem 19. Jahrhundert, da muss man eben wissen, das 19. Jahrhundert, der Bürger hatte keine Geschichte zum Ende des 18. Jahrhunderts. Die Geschichte waren die Geschichte der Königshäuser oder der Fürstenhäuser. Das war die Geschichte. Der Weißkönig und was weiß ich jetzt alles, Maximilian und die Kaiser schrieben die Geschichte ihres Hauses. Eine Bürgergeschichte gab es nicht. Und jetzt eroberten sie sich eine Geschichte. Und das ist das deutsche Verhängnis. Sie machten sich eine Geschichte selbst. Der Grimm schreibt also zum Beispiel, mit Tacitus kam Morgenluft in die Geschichte, in unsere Geschichte. Und dann hatten sie sich die Germanen als Vorbild genommen, weil die ja so großartig von Tacitus geschildert werden, so ursprünglich. Das, ne? Und nun war das aber alles nicht in Form zu bringen. Und dann stifteten die Hainbündler die Eiche als Symboldeutsch. Denn die Eiche hat festgehalten in ihren Jahresringen unsere Geschichte. Dann wurde die heilig gesprochen. Und sie haben ihre, und die bürgerliche Emanzipation ist immer, sie haben sich immer an Kriege angehängt. Sie haben keine Revolutionen gemacht, sondern sie haben Kriege genutzt, die Befreiungskriege. Da entsteht dann die Fahne Schwarz-Rot-Gold als Symbol für Großdeutschland. Wie verrostet unsere Geschichte ist. Die Nazis laufen mit der schwarz-weiß-roten kleindeutschen Fahne rum, die symbolisiert die Hansestädte und Preußen. Schwarz-weiß-rot als weltoffen und agrar. Ne, so hatte Bismarck sich das vorgestellt. Und die schwarz-rot-goldene, die Uniform der Lützower Jäger. Mit dem Frankreich-Hass, ne? Dieser Hass. Und die Bürgergeschichte ist eben ein gerader Weg zur Nazizeit.
So eine Neuschöpfung. Eine Neuschöpfung im Prinzip, man schreibt sich neu, entwirft
immer
sich eine neue Geschichte.
Immer schreibt man sich neue Geschichte.
Und
Einhard war das Geschichtsbuch der 90er und dann nachher der 20er Jahre also im 19. Jahrhundert und 20. Jahrhundert, ja.
Und um das zu verstehen, auch dieses Phänomen, diesen Prozess zu verstehen und zu hinterfragen, was passiert denn da eigentlich, wie kommt es eigentlich zu, wie entsteht dieses Geschichtsbewusstsein, was euch dann ja auch indirekt geprägt hat,
ja.
Das ist so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt, wo ihr angesetzt habt mit eurer Forschung, nenne ich es mal, mit eurer Feldforschung.
Ja, ja. Und naja, und das ist eben diese präuterine Phase, da kommt ein Kulturbegriff dazu, dass wir festgestellt haben, dass die Deutschen nicht wissen, was Kultur ist. Wenn du einen Normalen fragst, dann sagt er, ja, Kultur kommt von Pflege. Ein Kulturamt macht Ackerbau, Pflege und Flurbereinigung. Und
Anbaukultur.
Ne, Anbaukultur und Landschaftsgestaltung, das ist ein Kulturamt. Und es ist interessant, dass die Städte, die also sehr spät mit Kultur anfangen, immer Kulturminister haben. Das wäre eigentlich so eine Landwirtschaftsbehörde. Ne? Und die mit Kulturtradition, die haben noch Kultusminister. Denn das Kultur, der Begriff, kommt von Kultus, Verehrung der Götter.
Mhm.
Und das sammelte sich in den antiken Tempeln. Nun weiß man nicht, wer war zuerst. Jetzt die Fürsten der Adel, die Kirche ausgestattet haben, oder die Adel, die das abgeguckt von denen. Es summierte sich aber alles nachher im Christentum in den Kirchen. Musik, die Kirchenmusik. Bach, das Größte, was es gibt. Ne? Für mich jedenfalls. Übrigens, du machst Mozart auch nicht.
Nee,
ja, sehr schön. Die macht mir auch nicht. Volksmusiker, sagte Maurer immer. Du hättest dazu gehört. Ne? Also Musik, bildende Kunst. Literatur, das alles bündelte sich in den Klöstern in der Kirche. Also man braucht nicht an lieben Gott glauben, aber dass sie wenigstens, bis auf die Protestanten, die das dann alles zu zerstören suchten, in der katholischen Kirche bündelte sich, muss man nur Iris ist mal mit ihrem damaligen Freund durchs Vatikanmuseum gegangen, der grölte da immer nur rum, alles geklaut, dann ist es gesammelt und es ist bewahrt und es hat die Kultur dann auf die Gesellschaft übertragen. Und so entsteht eben auch eine Bürgerkultur, die eigentlich eine Subkultur ist. Ne? Oder wir nennen es immer in der Volkszunge ein gefallenes Kulturgut. Mhm. Also dieser Kulturbegriff, der spielt eine ganz große Rolle, dass wir sagen, also Deutschland, und dieser Kulturbegriff war für uns der festen Überzeugung, 1918 oder 1914 ist die deutsche Kultur zu Ende.
Mit Beginn, also die Weltkriege, ne? Haben
und das war der Höhepunkt,
alles insofern ausgelöscht.
Was macht man ja die Gründerjahre nicht schön finden, aber es war im Bürgertum ein Bestreben da, alles, was mal Hochkultur gewesen war, in einen Bau zusammen, in die Architektur, in eine dorische Säule und Renaissance und alles wurde da zusammengepackt. Weil man sagt, das ist das Große und das ist es ja auch. Und ob man das schön findet oder nicht, und dass man nun dann, und dann eben unser ganzer Hass natürlich das Bauhaus, dass man nun glaubt, durch Normen geregeltes Leben, da muss das Besteck zum Haus passen und die Lampe und das muss ja alles genormt sein, den sozialistischen Menschen schafft. Dann sagten wir ja, natürlich in der Endeffekt war das viel zu teuer für die Leute. Das kauften sich nur ganz Reiche, ließen sich so Bauhaushäuser, Villen bauen mit Schwimmbad und allem Möglichen. Es war überhaupt nicht sozial. Es wurde erst sozial dann in Steilshoop oder in der DDR. Ja. In diesen großen Türmen, wo man sie alle zusammenfährt.
Als man das dann übertragen hat quasi in die Masse.
Ne? Masse. Ja. Also dieser Kulturbegriff, das ist ganz, ganz wichtig für uns gewesen, dass wir gesagt haben, dann ist es auch zu Ende. Das heißt nicht, dass es natürlich bei unserem Größenwahn, den wir hatten, dass wir nicht kultivierte Leute kannten. Und wir waren es ja selber auch, das Größte überhaupt natürlich. Es war ja ein unglaublicher Größenwahn.
Auf eine erstaunliche Art und Weise ist das ein bisschen auch die Quintessenz von Die Welt von gestern von Stefan Zweig. Ja. Der schreibt irgendwie, das hört 1914, bricht das zusammen, 1918 ist es weg.
Ja, ist weg.
Und das, was wir nicht geahnt haben, als viel zu spät geborener, wenn man das mal so formulieren will, ist, dass die Zeit davor, ich habe immer gedacht davor, das wäre, also die Zeit vor 1914, das wäre die harte Zeit des deutschen Volkes, in dem quasi diese schwarzen Erziehungsmethoden mit Schlagen und Kinder kaputt machen, das war für mich eine dunkle Zeit. Und da habe ich mich, glaube ich, getäuscht. Also in dem, oder sagen wir mal, es gab das und das. Wie Stefan Zweig über diese Zeit schreibt, und er kommt natürlich aus geordneten Verhältnissen, der beschreibt das sehr zärtlich und er sagt, also das war eine Zeit, die sich stark unterschied von der Zeit danach und die unglaublich viele Vorzüge hatte, die danach sofort vergessen worden sind. In mannigfaltiger Art und Weise. Es war für mich wie ein Schlüssel. Auf einmal habe ich gelernt, diese Zeit nochmal anders zu sehen, als ich sie mir vorgestellt habe.
Eine alte Zigeunerin hat mir mal gesagt, in den 60er Jahren, wo ja nun die Kinderverzärtelung losging, ne, was müsst ihr eure Kinder hassen? Ne, was macht ihr mit denen? Und du weißt ja auch, wie viele 68er, die Kinder, die so groß geworden sind, was das für bei diesen engagierten Eltern für sie für eine Qual war.
Ne? Und damit überhaupt zurechtzukommen. Ne?
Ja, das war ja alles verlogen. Es war ja auch, Zwang wurde immer ausgeübt. Ne? Und nicht umsonst. Meine Mutter verhinderte ja meinen Schulbesuch regeln. Also richtig systematisch. Ich kann euch die Entschuldigungszettel. Habe ich noch gesammelt welche, dass ich da nicht hinging. Und jeden Morgen sage ich, geh doch nicht hin. Ja.
Habt ihr so ein bisschen auch der Heimatschutzbewegung nachgetrauert? Weil da ja ganz ähnliche Gefahr gebannt werden sollte.
Ja, Das war aber zu ideologisch. Ja. Also das nächste war ja, erstens mal, der zweite Punkt war, um dabei zu bleiben, war, Fortschritt ist immer scheiße. Also Fortschritt ist immer zum Nachteil.
Das war quasi der Leitsatz
der Philosophie. Das ist eben der Leitsatz der Jäger, ja, daher ist das Panorama der Jahrtausende mir so wichtig, ne, weil er da gezeigt hat, mit den ersten Brandrodungen, ne, also Jäger und Sammler, dann also die im Neolithikum, die Sesshaftwerdung, ne, entsteht Kultur, es entsteht alles, ne, also auch positiv.
Aber es wird alles
aber
zerstört.
Im Endeffekt ist es jetzt, wo sie glauben, in der Endzeit, ich glaube das nicht, das ist noch nicht die Endzeit, ne, das kommt erst noch, dass der Fortschritt eben immer scheiße ist. Ne? Und die Menschen ihn nicht bewältigen können. Ich allein in meinem Leben, was ich da alles für Heilslehren gehört habe, ne? Da war ich Gottlob immer immun. Wir waren dagegen immun. Nicht? Also, wenn du es gewagt hattest zu sagen, also Jäger hat es mal gemacht, ich habe das, also, da war ich sogar dabei, mal darauf hingewiesen, wenn so ein Atomkraftwerk explodiert, was dann wohl so passiert, ne? War damals noch nicht. Ein Quatsch, das ist das Sicherste, was es überhaupt gibt. Und da wurdest du ja in Grund und Boden in den 60er Jahren, Anfang der 60er Jahre, geschimpft. Ne? Und das nächste, die Riesenangst vor dem Ozonloch. Also dieses Ozonloch und was weiß ich, das war eine riesen FCKW war da schon vorbei, da hatte dann DuPont ein neues Patent das wollte es verkaufen, wollte, dass das alte Patent für FCKW nicht weiter produziert wird, was wäre Konkurrenz gewesen. Also immer zu was Neues oder jetzt E-Autos, also so ein Quatsch, ne? So Lithium ist das giftigste Zeug. In Serbien protestieren sie schon dagegen, ne? Weil die Tiere da krank werden von diesem kleinen Probeabbau. Mhm. Es wird also immer schlimmer. Man kann es eben ganz viele Beispiele sagen. Das Problem ist die Überbevölkerung, ne?
Ja, das ist eine Grundsatzdebatte, wo es richtig, richtig, richtig schwierig wird, weil. Weil erstmal ist es so, wie es ist.
Ja, so ich wollte es nur sagen, Fortschritt ist etwas Unwägbares, das weiß ich nicht. Das ist ein Scheck, ein Wechsel auf die Zukunft. Aber ich weiß, was die Vergangenheit ist. Und wenn ich die Vergangenheit jetzt, wenn ich die Gegenwart mit der Vergangenheit, mit dem Wissen der Vergangenheit meistern, dann wäre ich richtig, dann läge ich richtig. Mhm. Was noch wertvoll ist, ne? Und da gibt es viele Beispiele, was man plötzlich wiederentdeckt, was doch nicht so unsinnig gewesen ist, ne? Mhm. Und diese Vergangenheit, das ist kulturell, das ist wissenschaftlich. Zum Beispiel habe ich mich immer gefragt, ich habe ja nun viel Forschungsarbeit gemacht, Bücher darüber geschrieben und so. Und ich habe immer gedacht, wie ist es möglich, was die Grimms so gesammelt haben? Mit der Postkutsche oder wie sind die? Ne, ohne Maschine, ohne Rechner. Mhm. Was müssen die für Hirne gehabt haben? Ne? Ja. Oder da gibt es so Kögel, ein Meteorologe, was der, seine Bibliothek, oder ich habe mal Teile geerbt von der Bibliothek, das ist auch so ein Nachlass, die haben Jäger und ich gerettet. Seine Bibliothek mit Randanstreichung, der war Theologe und bei Wilhelm dem I. Hofprediger mit einem Wissen, also allein die Bibliothek und die Anstreichung in den Büchern, das ist unglaublich.
Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Ja,
dass das wirklich dieses ganz Bildungsfundament.
Das ist ein ganz anderer Umgang. Sag mal, euer Freundeskreis war ja eine reine Männergesellschaft, oder?
Ja, also diese Gespräche, mit einer Ausnahme, meine damalige Frau, die war ja Architektin und die hat mit Jäger ganz viel so architektonische Sachen gemacht. Die war eigentlich Eiermann-Schülerin, ne? Also da war ja damals so ein Papst in Karlsruhe und eigentlich
Egon.
Ne? Egon, ne? Und ja, der baut ja das Scheußlichste, was es gibt, diese Kaufhaus, weißt du, diese Kaufhausfassade vom Kaufhof, glaube ich, war das, oder irgendwas, ne? Also schrecklich, ne? Und er verschandelt diese Gedächtniskirche da, ne? Und den verehrte sie zwar, aber ich glaube, das war auch so, so eine Weiberverehrung. Aber mit Jäger kam sie eben besser.
Ja. Also das war die einzige Frau, die so mitmischen durfte bei euch. Ist sie ja, denn auch mit auf Exkursion die war
immer,
gefahren?
Ja, die war immer dabei.
Die ist auch mit auf Exkursion
also oft gefahren? Also dabei, wenn, war, sie, war oft wenn dabei. Sie konnte. Ne?
Ah, okay.
Und die war ja, du kennst ja ihre Kinder, ne?
Wer ist das?
Gregor und Johannes.
Ja, ja, ja klar, ja, klar.
Natürlich. Ne? Du weißt ja, genau. Ja unser ja, Nachtgespräch ja, da. Ne? Ja. Die war anarchistischer als mhm. wir. Ne? Mhm. Also die
und Heinos Freundin, war die nie dabei?
Nee, die waren nie dabei. Ne? Mhm. Nee, das wollte er nicht.
Mhm. Komisch.
Ich habe ihn manchmal da abgesetzt und wir haben uns auch manchmal mit ihr getroffen. Aber wir haben uns, gerade neulich ein langes Gespräch hatte ich mit Hilka, wo sie sagte, ja, sie hatte so ein schlechtes Gewissen, sie hätte sich ja nachher überhaupt nicht mehr um ihn gekümmert. Ich sagte, das wäre auch, ja, und Harold dann immer dazwischen und so. Ich sagte, es wäre auch gar nicht gegangen.
Ja. Ist ja auch eine komische, man kann sich ja auch nicht sein Leben lang um jemanden kümmern, von dem man sich dann auch irgendwann getrennt hat. Nee. Und das war ja auch nicht ihre Welt eigentlich. Ne? Das ist ja nicht, da konnte sie sich, glaube ich, nicht mit identifizieren.
Hilka kam aus Tunum, nicht? Und also kam aus einem gebüteten Elternhaus und hin nach Hamburg und kam jetzt in diesen Künstlerkreis. Und das war für sie ja eine Entdeckung, unglaublich. Ne? Mhm.
Und es gab ja bei euch so bestimmte Rituale, also neben denen, also einmal gab es ja die Exkursion, da kannst du gleich vielleicht noch mal kurz was drüber erzählen, wie die so funktioniert haben.
Ja.
Dann gab es ja aber auch immer mal so regionale Wanderungen und solche Sachen.
Ja.
Und was gehörte da noch dazu? Gab es noch so feste Dinge, gab es feste Treffen, gab es irgendwie, hatte der Zirkel so einen festen Anlaufort, gab es irgendwie, wo hat man sich immer getroffen? Also gab's
im Reichshof.
So, im Reichshof, das war der.
Also das
war die Stammkneipe das, sozusagen.
Das war eben, das wurde richtig vorbereitet. Ne? Also da fuhr man dann, ich mit meinen alten Autos immer, aber bestand drauf, nicht oben zu parken, sondern da fährst du dann so ganz steil so einen Keller und dann kommt da ein Mann und übernimmt dein Auto und das wird dann so ein Kasten gefahren und das...
Ja, richtig, diese...
das richtig wollte mit so einem, er haben. Mit so einem PKW-Aufzug, mein Problem war, noch, dass ich dieser steil Ding nicht mehr hochkam. Immer. beim Rausfahren und da rollte sie aber. Also es war immer Drama. Und dann wurde dann das... Da hatten wir dann einen Kellner, Herr Schmidt. Da gehört es, machte meine Mutter immer das. Meine Mutter, und das habe ich übernommen. Da ging es immer darum, dass ich immer als erstes frage, was machen ihre Füße? Ja, ich habe jetzt Einlagen gekriegt, weil Kellner natürlich immer Fußlagen haben. Ne? Und dann sprachen wir über seine Einlagen und dass er Spezialschuhe hatte und sowas alles. Ne? Also das war immer die Einladung. Und dann sagte er, meine Herren, das Hauswasser, ja selbstverständlich, die haben ja so einen ganz tiefen Brunnen. Und dann kriegst du, wenn du das sagst, bekommst du diese Karaffe mit dem Wasser. Ich trinke kein Wasser, ich könnte kotzen bei Wasser, aber da habe ich es getrunken.
Das gehört einfach dazu. War
das gehörte dazu. Ne? Und dann, da wurde ja gespart. Wir hatten ja gar kein Geld, ne? Da wurde aber richtig gespart. Ne? Und das war, und dann waren da drei Männer, die da oben auf der Empore standen und Glühwürmchen spielten. Also, ne?
Im Foyer.
Also das war ja unglaublich.
Tja, das ist, dieses Grandezza gab es ja bis vor 8 Jahren noch, haben sie das alles weggeräumt jetzt. So. Das ist
ja,
ja nicht mehr, das ist alles weg. Auch, die, ich glaub, die
auch drin, waren, dieses...
Alles, das ist alles okay, also, das gibt es noch, die Grundaufbauten, aber all das,
was da... Das ist ja die Kap Polonia, glaube ich. Ne? Das ist ja das Schiff, der Speisesaal eines Schiffes, das abgewrackt ist. Und der Friseurgeschäft dazu, auch von diesem Schiff, das war original in Schleswig.
Mhm.
Da Jäger ging eigentlich nicht häufig zum Friseur, aber da ging er hin.
Ah ja, okay.
Spitze schneiden lassen.
Okay, das heißt, da gab es immer ritualisierte Treffen?
Das waren ritualisierte Treffen und dann bei Nagel noch.
Mhm, klar.
Aber, und obgleich es nicht schön war, Aschinger gehörte auch, nicht Aschinger, da, wie heißt der Fischmensch da, dieser Große, der jetzt auch rausgeschmissen ist?
Fischer.
Dann, Fischer, ja.
Ne? Daniel Wischer.
Daniel Wischer, ja.
Ah, ja. Das waren die drei... Das,
dann, Lokale, ja doch, und dann hatten wir, da gab es ja, und dann das Bierhaus am Schulterblatt, das war natürlich mit den... Oh,
aber mit die waren ausgesucht, sowohl nach Personal, Sachen, ja, als auch, ne, wahrscheinlich auch nach Personal und nach Interieur. Ja, das waren so die
das
beiden.
Das war ganz wichtig. Interieur war wichtig und dann war, ja, und ganz wichtig war, als normale Exkursion, die eigentlich immer regelmäßig war, nach... Na, dieses Schöneich-Karolat-Gut deiner Marsch. Hm. Ich komme noch drauf.
Aber Marienhof war dir doch auch. Und du hast mir nicht gesagt, dass die Marienhof da bei mir an der Ecke, dass das ist ein kaiserliche, diese Kaiserecke, ja, oder was das war.
Ja, ja. Aber da war ich schon als das hatte ich ihnen gezeigt, weil ich da als so in den 1955, 56 da schon war. Hm. Und dann später war ich ja Vorstand in einem monarchistischen, nicht Vorstand, sondern Jugendgruppe, einziger allerdings nur, in einem monarchistischen Verein. Und da hatte dann immer die Hamburger Gruppe der Monarchisten entzückende Leute. Ne? Ja. Ich habe ja das im Film, hast du den Film eigentlich, habe ich den euch gezeigt? Ja, ja. Entzückende Leute. Ne?
Das ist ja auch ein Teil der Sammeltätigkeit letzten Endes, ja, ne? Diese alle mitzunehmen.
Aber das war lange vor Jäger. Mhm. Das daher war ja bei Jäger und mir schon in Schleswig sofort.
Da, ne, habt ihr euch da zusammengefunden.
Als ich ihm das darüber erzählte, ja, kann man da noch hin und so weiter.
Ne? Und, wollte er sofort auch Mitglied werden.
Sofort, weil das war, diese Versammlungen waren... Dann gab's mit diesem Widerstand, da war einer im Nazi-Widerstand, der Herr Schott, der war beim TÜV für Dampfmaschinen, da gab es aber nun nicht mehr so viele, ne? Für Dampfmaschinen. Und während des Krieges ist er durch Deutschland gereist, war auch unabkömmlich und hat Dampfmaschinen kontrolliert und kam dadurch in die ganzen Städte. Und der schrieb... Überall, wo er in den Städten war, war es höchst gefährlich. So hat die Gestapo nämlich meistens die Leute gekriegt, bitte, die Reisetätigkeit. Mhm. Und hat an die Häusermann geschrieben, immer den Satz, lieber einen Kaiser von Gottes Gnaden als einen Verrückten aus Berchtesgaden.
Herrlich. Ja. Sag mal, die Exkursion, die ihr gemacht habt, die ging ja sowohl in die Nachbarschaft, also ja, Lüneburger Heide, Sachsenwald.
Das waren war ja immer so, fahren wir da jetzt mal eben.
So ein kleiner schneller Ausflug, ja, noch, aber es gab ja auch richtige
Wilhelmshaven
Reisen.
Wilhelmshaven war schon größer. Also Wilhelmshaven war ein Wallfahrtsort, weil da waren noch alte Kasernenanlagen und das Schönste war noch, das war ja so ein, das Bahnhofs, das Bahnhofsrestaurant, das war so Anfang der 50er Jahre. Also alles so mit Azella, nannte man diese Kunstbespannung. Und eine Bockwurst schmeckt dir zum Kotzen, aber war sie so arrangiert, dass so altmodisch mit so einem Salatblatt oben. Das wurde bestellt. Ne? Das wurde bestellt.
Und natürlich war wahrscheinlich die ganze, das Thema Marine,
Standort,
ne? Ein großes Thema.
Auch, ne? Und also das Industriegebiet da und dann vor allen Dingen auch die Innenstadt. Ne? Die ist, habe ich jetzt neulich festgestellt, ich mache ja immer noch Exkursionen. Es ist erschütternd manchmal, was dann nicht mehr da ist. Ne? Und man sollte es vielleicht nicht tun, aber was noch da waren, penisartige Bunker, die stehen auch in der Stadt. Also Schwänze siehst du da überall, die ragen heraus. Einmal, ich habe die ganz Deutschland nicht gesehen.
Was für einen Zweck haben die?
Bunker.
Also
Luftschutzbunker, ja.
Kurz einmal Pause machen.
Mhm. Läuft alles noch?
Ja.
Also Exkursion, dann und dann eben die Reisen. Ne?
Ich tausche mir hier die Batterien nochmal aus. Ich tausche hier mal einmal die Batterien aus.
Ja, und dann eben richtige Exkursion mit rein. Immer mit diesem Frühstück vorher, ne? Also diese organisierten. Mhm. Und da spürte eben Regine nicht, ne? Aber die war auch außergewöhnlich. Ne? Mhm. War auch mehrmals in der Psychiatrie, ne, und so.
Das gehörte dazu zum guten Ton.
Ja, natürlich.
Ab und zu mal eine kleine Auszeit.
Nee, ja, weißt du auch, ein Künstler ohne Depressionen ist kein Künstler. Ne?
Nee, das
gibt's gar nicht.
Sehe ich ähnlich. Ne? Zwangsläufig.
Das muss sein. Also sonst ist er unsensibel und.
Also so gut gelaunter, wie soll man sagen, Dekor.
Ja, und da nützt natürlich die Technik, die wir entwickelt hatten, bei mir, bei Maunig, bei Jäger hat es lange genutzt, aber nachher auch nicht mehr. Mhm. Also ich bin da konsequent geblieben, ich bin auch nicht immer guter Laune. Ja, Iris sagte immer, ja, kann man sich immer ärgern. Und so.
Ist nicht aus der Laune zu bringen.
Nee. Also die Exkursion wolltest du jetzt noch.
Ja, ich wollte noch mal kurz wissen, diese Reisen, weil diese Reisen haben ja noch mal einen ganz anderen, einen speziellen Aufwand erfordert. Ja. Also es war ja nicht einfach so, dass ihr euch in die Bahn gesetzt habt und gesagt habt, ah, wir fahren jetzt mal nach Paris oder nach Brüssel oder sowas,
sondern
das war ja mit einem großen organisatorischen Aufwand im Vorfeld auch verbunden. Wer war da die treibende Kraft oder wer war der Organisator? Wer konnte das organisieren? War Jäger auch ein Organisator? Oder war das nicht seins? War er eher ein
also
Mitfahrer?
Die Vorbereitung waren eigentlich, da kramte er Briefe von Knispel aus und dann wurde im Bücherkabinett der entsprechende Reiseführer BDK 1806 oder so, 1906 oder was weiß ich, gesucht. Es wurde ja alles immer nach alten Literatur, das hat er alles Jäger zusammengestellt. Und da hatte er auch einen großen Fundus, ich hatte auch ein bisschen was, aber das war Jäger. Mhm. Und die einzige, die nicht organisiert war durch Jäger, war diese sagenhafte, da habe ich auch diesen Film ja drüber, diese sagenhafte Reise nach Frankreich, wo ein Freund von mir, wir beide hatten verabredet, wir fahren nach Frankreich. Und das erzählte ich Jäger vorher in unserem Lokal da, in der Majestätischen Aussicht in Harburg. Und da sagte er auch, ja, da komme ich mit. Mhm. Und dann sage ich, ja, wir fahren aber morgen schon. Ja, dann treffen wir uns in Straßburg.
Mhm.
Und da habe ich gedacht, das klappt nicht immer. Ich hinterlege dann Post und an der Post oder da, ach was, in Straßburg trifft man sich immer und da trafen wir ihn ja auch dann. Und dann, wir wollten gleich nach Paris und dann fuhr er, da war die Reise wurde festgestellt. Verdammt. Und dann Paris. Und dann natürlich nicht in ein normales Hotel, sondern in der Rue de Pélican, mitten in den Hallen. Mhm. War eigentlich ein Puff. Ne? Also man hörte das aus allen Zimmern und die Matratzen waren mittig so verkugelt, da schliefen wir ja zu dritt drin, dass wir immer aneinander kugelten. Und da vor der Tür waren große Kartons, wurden da immer abgelegt von den Hallen und da schliefen die Clochards drin. Ne? Also es war alles anders, als man sich das vorstellen kann.
Und diese gut durchorganisierten Reisen, da ging es dann ja darum, England so bestimmte Ziele ja auch abzuhaken, ne? Also ganz bestimmte Orte aufzusuchen, ganz bestimmte Objekte der Begierde zu sehen, zu überprüfen, sind die Sachen noch da, die in den historischen Reiseführern beschrieben sind.
Ging es nur das Kriegsmuseum in London. Das ist einzigartig, Imperial War ist einzigartig. Das haben sie leider jetzt wohl modernisiert. Also wirklich mit Vitrinen, wo du dann so kleinen Scheiß drin fandst, so ein paar Knochen oder so und ein Stück Metall und ein bisschen Leder und Stoff und so. Und dann schält Captain so und so. Ne? Und das war, ne? Also da wurde hingewalzert.
Diese zerbröselten Räume und diese zerbröselten kleinen Schnipsel, die überall in diesen Geschichten rumliegen, die keinen Sinn mehr haben, wo auch kein Schild und keine Spur mehr haben, einfach nur so Haufen von irgendetwas, die überall da rumliegen, diese Geschichten. Das ist, ich kann nicht anders, ich finde das.
Also, ob sie das noch haben,
hochtragisch und hochkomisch zugleich.
Ich würde das gerne wissen. Und dann hatten sie da gerade eine Ausstellung über den Zweiten Weltkrieg. Und der hat riesen Schild, da wollten wir jetzt totlachen, ne? Gründe des Krieges, also Deutschland wollte Weltmacht werden. Das war der einzige Grund für die ganze Ausstellung. Mehr Erklärung war da nicht zu.
Und das bringt ja auch irgendwie auf den Punkt, was dann die Idee war. Ne? Ja. Ich meine so.
Und
es war ja so schlicht.
Und das war eben, und wir haben dann auch nicht nie in London übernachtet. Erstens war es zu teuer, sondern in Pubs. Manche Pubs in der Vorstadt
die vermieteten
auch. Und ich weiß, wir hatten dann diese, die haben ja kalt, ne? Und wir hatten dann so Heizdecken, also aber ganze Decken. Mhm. Und Jäger schlief gemütlich. Und ich dachte immer, wieso gehen die Haare so was? Ne? Da stand ich völlig unter Strom. Oder in einem dieser Pubs war nur so wie so ein Hähnchengrill auf uns gerichtet. Ja. Und das, die hatten ja dieses eklige Nylon-Bettzeug immer, ne? Das kräuselte sich schon.
Und so, also, unter der Höhensonne geschlafen.
Aber es war, man war natürlich begeistert. Ne? Ja, ja. All diese, also diese genaue Details. Punkte, die wurden abgehakt. Bath, Stoneleigh Hotel, also einzigartig. Ne? Ja. Und dann rauf nach Wales, dann diese das waren ja auch Touren zum Lake District hoch, so. Also es waren alles festgelegte Touren. Und mit alten Reiseführern und dann eben auch Begegnungen mit Menschen. Ne? Also zum Beispiel, das war in London allerdings, Miss Lee, so eine alte, da gibt es auch einen Brief drüber, dass sie da schreibt Jäger, nee, schreibt Mao, ob sie nicht sich einfach jetzt Deutschland verlassen und nach England gehen und da wohnten auch noch andere Inder und so weiter, die waren illegal da und da eben auch illegal zu leben.
Ja. Und das ist aber so eine Geschichte, weil du es gerade ansprichst, die Briefe und die Postkarten. Also wer nicht mit dabei war, wurde sozusagen permanent informiert, was passiert, was man gesehen hat, was gut war,
wo
was schlecht war, was schrecklich war.
Wo man hin
war.
Muss, also ja. Mhm. Unbedingt, es steht dann immer so, unbedingt so und so, Bahnhofsvorplatz oder so, unbedingt. Da Elevator, also besser geht's nicht und so. Ne?
Also man war auch immer in der Pflicht, den Freunden, die nicht mit dabei waren, zu berichten.
Mitzuteilen und Anweisungen.
Ja. Zeichnungen, ne?
Ja.
Zeichnungen auch da oben.
Ja, und dann Zeichnungen, ne? Manchmal auch Fantasie, ne? Aber so in der Stimmung. Mhm.
Ne? Also sie mussten nicht das abbilden, was man konkret gesehen hatte, sondern es ging darum, einfach das was man an Stimmung aufgesogen hatte, quasi ins Bild zu bringen. Und das dann wieder zurückzuspiegeln.
Kopenhagen, das waren dann so, das habe ich ja in diesem Film jetzt drin, dass wir dann bestimmte Schiffe, übrigens England immer nicht von Hamburg aus mit der Fähre, sondern von Esbjerg. Weil da in Esbjerg waren noch richtig alte Schiffe mit Messing innen und das waren also richtig schöne Schiffe noch.
Ne? Also auch die Verkehrsmittel waren wohl gewählt genau ausgesucht.
Ja. Also wie wir alle sagten, in dem Moment, wo es keine Dampflokomotiven mehr gab, musste Knispel eben überfahren werden. Ne?
Aber und das ist erstaunlich, dass diese alten Verkehrsmittel ja damals wie Gebäude, also wenn du jetzt nach Italien fährst, auf dem Lago Maggiore, da fahren auch die alten Schiffe, bizarrerweise. Keine Ahnung, aus den 60er Jahren oder so. Ja. Wirklich so, wo du denkst, du bist auf 30, 40 Jahre in die Vergangenheit zurückversetzt. Ja. Und das ist eine Entsprechung, wenn man so will, von Gebäuden auf dem Land, die dann auch weggerissen werden, als fahrbare Gebäude, in die man sich aufhalten kann, die dann auch irgendwann verschwinden.
Mhm.
Und das ist irre, weil in Deutschland ist das ja alles getilgt worden.
Ja, alles.
Aber dann fährst du über die Grenze in Italien, findest du das teilweise dann noch.
Da gibt es das noch, aber es gibt ja auch in Deutschland so Phänomene. Kürzlich hat ja die S-Bahn Berlin, hat ja wieder aus dem Museumsbestand Waggons in Betrieb genommen.
Ja.
Weil die nicht genug Waggons haben, kein Geld haben, haben die aus ihrem Museumsbestand wieder Waggons in Betrieb
genommen. Aber wenn sie können und wenn sie Geld haben, werden sie das sofort...
Ja, natürlich, dann kommen die sofort weg. So, aber so, es gibt so Mangelsituationen, wo man sich sogar in Deutschland dann da auf den Weg macht und dann das nochmal wieder irgendwie irgendwas Altes vorkramt, bevor man nichts mehr hat. Ne? Also es ist ja genauso, wie als man vor 2-3 Jahren, als irgendwann dann nochmal doch das Bahngeschäft wieder so ein bisschen boomte, als man dann plötzlich wieder irgendwie in diese mintgrünen zweite Klasse Waggons steigen konnte, wo man dann auf dem Sessel ungefähr so saß wie hier auf deinem Sofa. Ne? Wo man erstmal irgendwie das Gefühl hat,
so
man sitzt eigentlich auf dem Boden.
Sein, ne? Also, wir hatten ein Hotel in der Nähe von Liverpool. hatten wir ein Hotel. Da haben wir gedacht, das können wir nicht bezahlen. Das ist also so gewaltig. Ne? Und dann haben wir uns da hingesetzt, erstmal, bis wir merkten, das war jetzt, die Sprungfeder war dir im Arsch drin und das war alles. Und das war eine Bingo-Höhle. Die Festsäle, da hörten wir auch immer so die Zahlenangaben und dann so ein Graune und sowas alles. Und dann vor allen Dingen, eigentlich auf Kommando, nicht einzeln, auf Kommando ging diese Riesen für die Festsaal Flügeltür auf und da kamen so diese typischen englischen Omas so mit verlutschten Lippenstift am Mund und so zum Powder, also zum Pinkeln. Ne?
Lagen die euch auch näher, weil die waren ja, in England ist ja auch nicht nur fröhlich auf den Straßen, ne? So, ja, also das ist ja auch nicht Rio, ne?
Aber vornehm, das ist eine ganz andere. Also ja, diese Muffig, also was es wirklich nirgends gibt, weltweit nicht gibt, ist so eine bestimmte Muffigkeit und sie sind ja höflich wenigstens. Ne?
Gut, dieses ewig schlecht gelaunte und
dieses ewig auch misstrauische und vielleicht ja auch, also das. Da muss man wirklich sagen, das ist einzigartig.
Ihr habt ja auch gefilmt auf den und Fotos gemacht auf den Reisen.
Ja.
Also nicht nur jetzt euch sozusagen so ganz traditioneller Dokumentation bedient durch Zeichnungen oder ähnliches.
Nein, nein.
Und die Briefe und durch das Aufschreiben, sondern ihr wart ja eigentlich im Prinzip mit modernster Reisetechnik des Touristen der 70er Jahre unterwegs und habt super 8 Filme gedreht, so unter anderem. Und auch fotografiert. Und was hatten die Filme für eine Funktion eigentlich? Sind die nachher stundenlang im Nachgang nochmal besichtigt oder gesichtet worden, um dann nochmal das in der Erinnerung zu schwelgen? Oder
also Jäger war das Archivmaterial? Also von unseren Reisen zusammen haben wir uns nicht wieder angekündigt, wir haben es aber mau gezeigt.
Mhm.
Also dann saßen wir zusammen, wenn es besondere Sachen sein, wenn man vor allen Dingen alleine war.
Mhm.
Also ich habe diese Filme erst 88 bei der ersten Ausstellung oder bei der großen Ausstellung mehr wieder angeguckt. Okay. Vorher habe ich die
nie Also es angeguckt. Gab nicht jetzt immer das Ritual, der Film gedacht, wurde gemacht auf der Reise und anschließend
so ein dumpfes Gefühl, das muss man festhalten.
Sondern es ist eher archiviert. Genau, es ist archiviert, wird Teil der Sammlung.
Ja.
Das heißt, das filmische Archivmaterial ist Teil des Sammelbestands und jetzt nicht dazu gedacht, dass man sich nachher trifft und einen Filmabend macht oder sowas.
Ich muss mich gleich rausschleichen. Ich werde mich mitten im Gespräch gleich verdünnisieren, weil kurz vor, Viertel vor muss ich los. Mhm. Aber das Gespräch ist ja sowieso.
Wir sind auch wirklich mit den Sachen, die mich interessiert haben. Wir haben eigentlich schon alles angesprochen. Und ich.
Willst du denn noch
nicht schon? Also
aber das schaffst du nicht mehr.
Was meinst du?
Suppe essen oder?
Das schaffe ich nicht. Ich muss um Viertel vor dir los, weil um 1 Uhr muss ich in ein Zoom-Gespräch Neudeutsch.
Was ist das?
Wenn man sich nicht treffen kann, weil Leute am Tisch macht man es mittlerweile über alles über den Rechner. Jetzt muss ich da sitzen mit
einer
digitaler Präsenz.
Fall mir nicht ins schwarze Loch, wie wir immer sagen. Also.
Nee, das Einzige, worauf ich noch mal zu sprechen kommen wollte, ist diese Begeisterung für dieses Thema Zerstörung und den Zweiten Weltkrieg. Der spielt ja schon eine Rolle. Auf der einen Seite sucht man natürlich nach dem Zustand vor der Zerstörung durch den Ersten Weltkrieg, aber auf der anderen Seite habt ihr ganz gezielt ehemalige Truppenübungsplätze, zerstörte Munitionsfabriken, Geesthacht haben wir vorhin Bilder gesehen, alles Orte aufgesucht, ihr habt ja auch ehemalige Konzentrationslager, Zwangsarbeiterlager und so weiter aufgesucht, wo es natürlich sicherlich auch immer dann um diese wieder darum geht, auch Personenschicksal nachzuspüren oder die Aura von so einem Ort zu kennenzulernen.
Das betrifft eigentlich alle Exkursionen. Du kannst eine Zeit nur über Stimmungen richtig erfassen. Also Kempowski sagt das auch mal in einem der Filme. Ich versetze mich in dem Winterhilfsabzeichen, das ist ja auch seine prägende Zeit gewesen, und vertiefe mich da drin und bin dann in der Zeit.
Mhm.
Und diese Exkursion war, natürlich war, wenn man so klein ist und Krieg erlebt und die Nachkriegszeit, ist das so prägend, Und als Kind, das, ich muss immer lachen, dass sie da immer sagen, die sind heute, wenn sie einen Film sehen, mit Zerstörern, sie werden die Kinder traumatisiert. Kinder sind nicht traumatisiert, das ist alles spannend. Das war eine Erlebniswelt, die man gehabt hat und die so intensiv war. Also ich kann es immer nur an mir selber erklären. Meine Mutter, meine Schwester und ich gehen über so einen Park, offene Parkwiese, und ein englischer Flieger beschießt uns. Meine Mutter in Panik und meine Schwester heulte und ich fand das so interessant. Du bist, ne, weil man den sah sogar.
Ja, ne? Wobei ich glaube, das ist nicht, also ich halte das nicht für hundertprozentig übertragbar. Ich kann dir wohl so ein bisschen folgen, ob jetzt Kinder traumatisiert, also ich glaube, man kann auch traumatisiert
meine
sein.
Meine Schwester ist traumatisiert.
Auf jeden Fall.
Meine also Schwester dann, ist durch die Bombe.
Individuell
das ist anders. Sehr ja, unterschiedlich,
wir, glaube aber ich. Wir waren, lebt, also
das sehr, einer findet ihn gut, der nächste nicht. Die nächste nicht.
Also, nein, du das weißt stimmt, das erst im Alter, stimmt. Was es wirklich ist.
Was
also
es mit
bei
dir
Jäger
gemacht
zum Beispiel,
hat.
Ja. Wenn er von Dresden, von dem Bombenangriff erzählte, sei es jetzt nicht traumatisiert oder doch traumatisiert oder was es auch ist, wir sind ja durchs Leben eigentlich ganz gut gekommen, eigentlich so, ne? Aber was es wirklich ist, dass es prägend ist, dass es ja. Fest verwurzelt ist und dass man
und da noch mal
das zurückholen.
Mein Vater als 1940 geborener hat von dieser Zeit auch, also die haben diese ganzen Waffen dann alle gefunden, mhm. Von den Alliierten, die überall rumlagen, und haben die Waffen genommen und damit rumgeballert. Das war ein riesengroßes Abenteuer.
Ja.
Und die haben das geliebt, in die Ruinen zu gehen, die da übrig geblieben sind, die Waffen zu finden, die militärischen Hinterlassenschaften, die irgendwelche Restuniformen und so. Wir übrigens ja auch. In meiner Kindheit sind die Ami-Soldaten bei uns über die Äcker gekrochen. Und wir sind hin und haben Maß gegen Patronengürtel eingetauscht, weil es uns angezogen hat, wie die Motten das Licht. Wir konnten da nicht gegen an. Das war so magisch für uns. Das heißt also, Kindheit ist bei allem Grauen, was da sein kann, da drin, trotzdem, wie du es gerade gesagt hast, da gibt's etwas, was das lässt einen nie wieder los. Es bleibt für immer in einem. Wenn man nicht gerade schwer traumatisiert worden ist, dann wird's da immer auch ein Nachglimmen geben, was ich kann das gut nachvollziehen, dass euch diese Ruinen nicht nur als Mahnmal eines vergangenen Krieges angezogen haben, sondern als, sagen wir mal, prägende Grundrelikte eurer Kindheit, die ihr seid da aufgewachsen in solchen unter solchen Bedingungen.
Das ist und haben Sehnsucht nach diesen Spielplätzen oder diese in alten Seen rumzuwühlen, nach Waffen und Stahlhelmen, mit denen die haben wir uns aufgesetzt, im Schullandheim. Ja. Und der Lehrer hat das immer im Schullandheim am Bramsee in Schleswig-Holstein.
Ja.
Da war kriegten wir alle Wanzen, die hatten natürlich die Division Großdeutschland, die waren da zuletzt gewesen, die hatten, das waren wahrscheinlich noch welche, die gepiesackt haben, noch wahrscheinlich aus Russland. Und die hatten dann ihre ganzen Waffen da in diesen See gekippt und wir hatten die herausgeholt.
Traumsee, ein
Traumsee. Rausgeholt und spielten da Krieg als Schüler. Und der Lehrer hat uns dann belehrt immer, Herr Ullmer, ne? Ja, das ist aber jetzt falsch, der Helm und so, ne? Das ist jetzt kein deutscher Helm.
Fantastisch.
Aber das ist ein super Abschluss, finde ich. Ich finde, jetzt haben wir noch mal sehr schön den Bogen geschlossen.
Aber das ist eben für viele gar nicht nachvollziehbar, was es bedeutet. Aber ich kann immer sagen, das ist diese Ruinenromantik auch der Zeitalter der Empfindsamkeit.
Nur es sind andere Ruinen. Ne? Man kann das schlechter nachvollziehen.
Die ganzen Fürsten bauten sich Ruinen, an sich barocken Anlagen. Hinten ist doch eine Ruine.
Haben schon immer eine Faszination. Und auch antike Ruinen sind ja nicht irgendwie einfach nur so in sich zusammengefallen.
In das Mittelalter zurückzuversetzen, das auch idealisiert wurde.
Leider muss ich...